Am 24.02.2022 hat die Russische Föderation die Ukraine angegriffen. Am Morgen dieses Tages fand noch eine Online-Konferenz an der griechisch-katholischen Universität in Lemberg statt. Peter McCormick vom Philosophischen Institut in Paris sagte in seinem Beitrag den Satz: "We are living in a tumbling world." Wir leben in einer taumelnden Welt. Dieses Bild ließ mich nicht los. Ich fragte mich, wie es den Menschen in dieser Situation geht und welche Rolle die Religionen dabei spielen können, um die enormen Herausforderungen der Menschheit zu meistern. Es verdichtete sich in mir der Gedanke, einen Aufruf zu formulieren, um möglichst viele Menschen, vor allem die Verantwortlichen in Politik und in den Religionsgemeinschaften, aufzurütteln. Annette Schavan, ehemalige Ministerin der Bundesrepublik Deutschland und Botschafterin für ihr Land im Vatikan, konnte ich ebenso gewinnen wie Tomasz Halik aus Prag. Diesen kenne ich seit den Zeiten der Untergrundkirche in der kommunistischen Tschechoslowakei. Er ist Soziologe, Theologe und wie auch ich Priester und als Templeton-Preisträger bekannt. Es war Haliks Idee, diesen Aufruf anlässlich des 7. Kongresses der Führer der Weltreligionen und der traditionellen Religionen in Kasachstan vom 14. bis 16.09.2022 zu veröffentlichen. Der Aufruf liegt in 9 Sprachen vor. Wir konnten gemeinsam prominente Erstunterzeichnende sowohl aus aller Welt als auch aus den Bereichen Politik und Religionen gewinnen. Zu diesen Erstunterzeichnenden kamen nach und nach weitere gewichtige Unterzeichnende dazu. In einer gut angenommenen Petition konnten Interessierte den Aufruf unterstützen. Ich werde Sie nun in gebotener Kürze in den Text des Aufrufs einführen. Erstens. Unter der Überschrift "Eine taumelnde Welt" werden eingangs die enormen Herausforderungen der Menschheit von heute aufgezählt. Wörtlich heißt es da: In vielen Teilen der Welt werden barbarische Kriege geführt. Die Bedrohung durch einen ABC-Overkill und atomare Gaus in den Kriegsgebieten ist akut. Das sensible Klimasystem hat viele Kipppunkte erreicht. Werden diese überschritten, ist der Lebensraum Erde bedroht. Kriege, Hoffnungslosigkeit aus Armut und Klimakatastrophen haben schon über 100 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Die politischen Spannungen in den Aufnahmeländern nehmen zu. In reichen Ländern ist eine Informatisierung in Gang gekommen, welche das soziale Gefüge ähnlich verändert wie die Industrialisierung. Die Pandemie schließlich hat diese Vorgänge überlagert und sie in den Hintergrund gedrängt. Inzwischen haben sie die Politik erreicht. Die Fachwelt ist sich darüber einig, dass jede einzelne Herausforderung für sich schon gewaltig ist. Weil sie aber untereinander verwoben sind, steigern sich Bedrohlichkeit und Dringlichkeit. Zweitens. Es fällt sodann der Blick auf die Menschen und was diese Weltlage mit ihnen macht. Plakativ heißt es dazu in der Überschrift zum zweiten Punkt des Aufrufs: Viele Menschen sind verunsichert, Angst macht sich breit. Dieser Befund wird anschaulich so entfaltet. Viele Menschen spüren diese bedrohlichen Entwicklungen immer mehr in ihrem Alltagsleben. In Europa brennen Wälder. Flüsse haben noch nie dagewesenes Niedrigwasser. Andernorts kommt es zu Überschwemmungen. Weil Mais und Weizen aus der Ukraine nicht unbehindert verschifft werden können, wird der Hunger in vielen Teilen der Welt verschärft. Weltweit steigen die Energiepreise. Die Lebenskosten werden selbst in reichen Ländern für die Schwächeren unerschwinglich. Solche Erfahrungen verunsichern die Menschen. Sie machen Angst. Angst aber entsolidarisiert. schafft eine Atmosphäre wachsender Rivalität. Es folgt dann die wichtige Passage über den Missbrauch der Angst durch eine Politik mit der Angst, beziehungsweise eine Religion, die Angst macht. Ich zitiere: Einige politische Populisten und religiöse Fundamentalisten nutzen Angst, Lügen und Gier, um die Kluft zwischen Nationen, Kulturen und Religionen zu vergrößern, Hass und Gewalt zu schüren, Nationalismus, nationalen Egoismus und Fremdenfeindlichkeit zu verbreiten. Drittens und viertens. Die folgenden beiden Punkte des Aufrufs bilden die Brücke von der Weltlage und der sich verbreiteten depressiven Grundstimmung in vielen Kulturen hin zur Rolle der Religionen. Den Ausgangspunkt bildet, wie es in der Überschrift zum dritten Punkt heißt, die Ausschau nach Hoffnungsressourcen, der wir, die Initiatoren und Unterzeichneten des Aufrufs, sich anschließen. So heißt es im Aufruf weiter: In dieser Weltlage halten wir, die Unterzeichneten dieses Aufrufs, mit vielen Menschen guten Willens Ausschau nach Kräften, die helfen, in der Angst zu bestehen und couragiert die Herausforderungen anzunehmen. Das gelingt nicht durch Versprechen von Sicherheit, allein Vertrauen ermutigt dazu, Hoffnung zu finden und tätig zu werden. Je bedrängender die Weltlage ist, umso mehr Hoffnung braucht die Welt. Nur aus ihr heraus verlieren die Verantwortlichen und die Bevölkerungen nicht die Zuversicht, dass sich die großen Herausforderungen meistern lassen. Das ist also der Kernsatz dieser Passage: Je bedrängender die Weltlage ist, umso mehr Hoffnung braucht die Welt. Sodann bringt der Aufruf in Erinnerung, dass die Religionen im Lauf der Menschheitsgeschichte immer Quellen der Hoffnung waren. Wörtlich: Die Weltreligionen waren und sind für Millionen von Menschen Quelle der Hoffnung und der Kraft, Angst, Egoismus und Resignation zu überwinden. Sie sind eine Inspiration für ein universell solidarisches Leben. Die große Sehnsucht nach einer geeinten Menschheit in Gerechtigkeit und Frieden, für die die Religionen stehen und sich einsetzen, hat nichts an Kraft verloren und motiviert gerade in dieser fragilen Zeit immer mehr Menschen. Fünftens. Das ist zunächst wie wohlklingende Hoffnungsmusik. Aber in diesen hellen Ton der Zuversicht mischt sich als dunkle Melodie die Feststellung, so im Titel des fünften Punktes, dass Religionen oft Teil des Problems, nicht der Lösung sind. Dies wird an Beispielen illustriert. Auf die dunklen Seiten der christlichen Kirchen, des Islam und speziell der russisch-orthodoxen Kirche, die im Angriffskrieg gegen die Ukraine eine tragische Rolle spielt, wird verwiesen. Wörtlich heißt es im Aufruf: Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass die Religionsgemeinschaften in dieser Zeit, in der sie so dringend gebraucht werden, in einer schwierigen Lage sind. Selbst viele Gläubige, darunter auch Papst Franziskus, geben schmerzlich zu, dass die Religionen und die Religionsgemeinschaften oft Teil des Problems sind und nicht Teil der Lösung. Zu oft wurde Gott mit Gewalt verbunden und auf diese Weise nicht in Kredit, sondern in Misskredit gebracht und die Gottesanwältinnen in den Religionsgemeinschaften mit ihnen. Hören Sie mit mir wieder in den Text des Aufrufs hinein. Die christlichen Kirchen in Europa verlieren aus einer Reihe von schwerwiegenden Gründen an Vertrauen. Sie sind oft zu sehr nach innen gerichtet, das heißt krank, wie Papst Franziskus diagnostizierte. Nicht nur die christlichen Kirchen, auch der Islam steckt weltweit in einer tiefen Vertrauenskrise. Die Allianz zwischen Religion und Gewalt hatte schon dem Christentum in Europa schwer geschadet. Religiös begründete terroristische Gewalt bedroht die Glaubwürdigkeit der weltweiten muslimischen Gemeinschaft. Viele irritiert mit Recht auch die Allianz zwischen den kriegsführenden russischen Politikern und den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche. Punkt 6. Diese unleugbare Ambivalenz von Religionen ist aber nicht nur für diese schädlich, sondern, was noch bitterer ist, auch für die Menschheit. So fordert der sechste Punkt eine Erneuerung der Religionsgemeinschaften um der Welt willen. Rückenwind bekommt dieser Wunsch durch die zuversichtliche Einleitung zu den Reformvorschlägen des Aufrufs. Ich zitiere: Wörtlich gibt es in den Religionen der Welt starke Kräfte, die diese tragische Verbindung von Gott und Gewalt ablehnen und überwinden wollen. Die Religionen sollen sich in ihrem politischen Einsatz für die Welt an ihren prophetischen Quellen und nicht an den Interessen der Mächtigen orientieren. Wahre Religion verwandelt Gewalt in universelle Liebe, in ihr Wurzeln Würde, Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden mit allen Menschen und mit der Natur. In dieser ernsten Zeit wenden wir uns, die Unterzeichner dieses Appells, die zu den verschiedenen Glaubensgemeinschaften gehören, an alle Religionsgemeinschaften und an alle Menschen guten Willens. Wir wollen uns und alle dringend daran erinnern. Alle Religionsgemeinschaften brauchen eine kritische Selbstreflexion und Bemühungen um Selbstvertiefung und Erneuerung, um ihre zu Recht verlorene Glaubwürdigkeit und moralische Autorität wiederzuerlangen. Diese innere Reform und das theologische Gedächtnis der Geschichte sind Teil der Hoffnung, die wir brauchen. Wenn die Religionsgemeinschaften Instrumente der Versöhnung und des Friedens sein sollen, müssen sie gerade jetzt alle Erscheinungsformen gegenseitiger Rivalität überwinden und sich um eine Kultur der gegenseitigen Anerkennung und des Respekts bemühen. Alle Religionsgemeinschaften brauchen den Mut und die Demut zur Selbsttranszendenz, also von sich abzusehen, sowie zur Überwindung ihres kollektiven Narzissmus, um nicht nur ihre institutionellen und ideologischen Interessen zu verfolgen, sondern ihre Mitverantwortung für unsere gemeinsame Welt wahrzunehmen. Der siebte Punkt des Aufrufs bildet einen Abgesang. Die große Weltkrise müsse nicht einem Todeskampf gleichen, sondern könnte Geburtswehen für eine gute Zukunft der Menschheit signalisieren. Dazu sollten alle Religionen zusammenarbeiten, wie es das Zweite Vatikanische Konzil mit Blick auf die jüdische Religionsgemeinschaft oder Papst Franziskus mit Blick auf den Islam dringlich wünschen. Aber nicht nur die Religionen sollen sich um der Welt willen zusammentun, sondern alle Menschen guten Willens. So schließt der Aufruf zuversichtlich, wenngleich offen. Ich zitiere: Papst Franziskus ist es, im Einklang mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Nostra Aetate II, ein großes Anliegen, dass die Religionen und alle Menschen guten Willens zum Wohle der Welt zusammenarbeiten. In dem Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt erinnert er zusammen mit dem Großimam Ahmad al-Dayeb daran, dass Gott alle Menschen mit gleichen Rechten, gleichen Pflichten und gleicher Würde erschaffen und sie aufgerufen hat, als Brüder und Schwestern zusammenzuleben. Religionen schüren die Hoffnung, dass die gegenwärtigen Herausforderungen, welche die Welt taumeln lassen, nicht der Todeskampf der Erde und der Menschheit sind, sondern Geburtswehen einer Welt, in der Völker in Gerechtigkeit und Frieden, in Harmonie mit der Natur leben. Die Abschlusserklärung des soeben zu Ende gegangenen 7. Kongresses der Führer der Weltreligionen in Kasachstan deckt sich weithin mit den Anliegen dieses Aufrufs, was uns sehr viel Hoffnung macht.